Deutschlandfunk, Medias Res.
Seit Wochen, bereits vor Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, hören wir davon. Von ausländischen Medien, von Redaktionen, die in Russland nicht mehr zu erreichen sind. Von einem Tag auf den anderen manchmal. Losgegangen ist es ja aus deutscher Sicht in diesem Jahr mit dem Aus für die Deutsche Welle. Und hinzugekommen sind seitdem viele andere, auch internationale Anbieter. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter, Google News, zuletzt die Webseite der Bild, alle zensiert von Moskau. Alioana Epifanova forscht bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zur russischen Cyberpolitik. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und wollte wissen, gibt es überhaupt noch ausländische Nachrichtenseiten, über die sich Russinnen und Russen informieren können?
Es gibt sie leider immer weniger. Russland hat ja, wie Sie gesagt haben, die Deutsche Welle blockiert, aber auch BBC und Radio Free Liberty. Also da geht die Kreml systematisch gegen ausländische Medien. Und das Problem ist für sie auch, dass sie eigentlich nicht offen über den Krieg berichten können. Und das ist auch natürlich ein Hindernis für ausländische Redaktionen in Russland, über die wirkliche Situation in der Ukraine zu berichten. Die ausländischen Medien sind allerdings auch über sogenannte so Spiegel-Webseiten zum Teil erreichbar, oder auch wenn Menschen VPN benutzen, also bestimmte Software, um die Blockierungen umzugehen. Aber zum größten Teil ist es immer schwieriger, ausländische und nicht nur ausländische, sondern auch unabhängige russische Medien in Russland zu lesen.
Das können wir ja gleich nochmal vertiefen mit diesen gespiegelten Seiten. Bleiben wir erstmal bei den gesperrten Google News. Das ist eine Art Überblick über die meisten Nachrichtenseiten. Ist blockiert seit letzter Woche. Das Kerngeschäft von Google, die Suchmaschine, ist weiterhin erreichbar, aber offenbar auch zensiert. Das US-Magazin Forbes berichtete, Google habe mehr als 36.000 URLs gelöscht, die zu VPN-Dienstleistern führen. Welche Rolle spielt Google grundsätzlich in Russland?
Google spielt eine sehr wichtige Rolle in Russland. Also Google ist dafür bekannt, eben so eine Suchmaschine zu haben, aber auch für einen Browser. Also Google Chrome ist sozusagen die beliebteste Browser in Russland. Da ist Yandex, also der russische Browser, hinterher. Und dann kommt dazu noch Android. Also wir sehen schon also ganz viele wichtige Produkte in Russland, die genutzt werden. Also jetzt nicht nur für Unterhaltung, aber auch YouTube. Ne? Das ist zum Beispiel eine der beliebtesten, würde ich sagen, wahrscheinlich die beliebteste Social Media in Russland. Und das gehört ja auch zu Google.
Und da muss sich Google jetzt gerade arrangieren. Wie tun sie das? Also auf der einen Seite werden sie aufgefordert, URLs zu löschen. Ihr Newsdienst wird unterbunden. Wie positioniert sich Google da?
Google hat diese Probleme mit dem russischen Staat schon seit Jahren, versucht sich damit zu arrangieren, indem er zum Beispiel Geldstrafen zahlt, oder Google werde schon öfter angeklagt, dass er bestimmte Inhalte nicht löscht. Gleichzeitig betont Google, dass er YouTube in Russland für kritische Informationen, für bestimmte Inhalte offen halten möchte. Ja, aber zum Teil muss Google kooperieren, aber gleichzeitig stehen sie auch für ein offenes, freies Netz in Russland und versuchen da, die verschiedenen Restriktionen umzugehen.
Kommen wir zu dem Thema, das Sie eben angesprochen haben. Links zu VPN-Dienstleistern werden zensiert, also die Möglichkeit, Sperren zu umgehen. Da gibt es ja mehrere Initiativen, über die wir hier auch schon berichtet haben. Tor-Browser, wie die der Chaos Computer Club wirbt, oder Sie sagten es, das Spiegeln von gesperrten Webseiten. Etwa das Reporter ohne Grenzen gerade auch mit der Deutschen Welle gemacht hat. Wie erfolgreich sind solche Maßnahmen in Russland?
Sie sind unterschiedlich erfolgreich, weil wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle Menschen in Russland so noch extra Schritte unternehmen werden oder noch extra Geld bezahlen müssen, um an bestimmte Informationen zu gelangen. Es ist manchmal einfacher, zu einer anderen Plattform zu wechseln, zu einer russischen Plattform zu wechseln und dort weiterhin in Kontakt mit Menschen zu bleiben, Informationen zu bekommen. Aber wir sehen, dass zum Beispiel bei den Downloadzahlen von VPNs ist es jetzt sozusagen die meistpopulärste App in Russland, und Menschen nutzen das tatsächlich jetzt sehr gerne, vor allem die kostenlose VPNs. Und dann kann man tatsächlich an die blockierte Information rankommen. Mit den Spiegel von Webseiten Und Reporter ohne Grenzen, das ist eine wunderbare Initiative und es sollten mehr solche entstehen. Gleichzeitig, soweit ich weiß, und auch durch eigene Checks, doch die Seiten nicht überall verfügbar. Und zum Beispiel Medusa kann von mobilen Geräten erreichbar sein und Deutsche Welle dann wiederum nicht. Also das ist unterschiedliche Erfolge. Aber wir können definitiv nicht vor einem totalen Blockierungen von Informationen in Russland sprechen. Es gibt immer noch Umwege, wie Sie auch genannt haben, also Tor-Browser zu nutzen, VPN und Spiegel von verschiedenen Webseiten. Also da schauen Menschen, wie sie tatsächlich noch extra Maßnahmen ergreifen, um Informationen weiterhin zu bekommen.
Sie sprechen von Lücken. Ich nenne es mal Grenzen der russischen Internetzensur. Gibt es auch mögliche Internetsanktionen, mit denen sich die russische Regierung am Ende selbst schaden würde?
Russische Regierung schadet sich überall, also bei den ganzen Sperrungen und auch also allein mit dem Krieg, das ist ja für Russland auch wirtschaftlich und technologisch wirklich eine Katastrophe. Und Russland hat jetzt eigentlich keinen Zugang zu den fortgeschrittenen Technologien und Russland hat nicht genug eigene Telekommunikation und Informationstechnologie, um sich selbst zu versorgen. Also Russland ist auf jeden Fall auf andere Akteure und ausländische Firmen angewiesen.
Aber Russland will eigene Alternativen schaffen. Das wollen sie ja schon seit Jahren.
Das wollen sie, aber das schaffen sie nicht. Also das haben sie nicht genug investiert. Also das ist ganz klar. Sie haben sich eben mit diesem souveränen Internet beschäftigt, dass sie versucht haben, so ein technologisches Überwachungssystem und Blockierungssystem zu erschaffen. Das haben sie geschafft. Das sehen wir jetzt. Das funktioniert. Aber wiederum gibt es Lücken. Also wir können nicht für das ganze Land sagen, da ist das Internet unverfügbar oder da sind alle kritischen Medien unverfügbar. Das ist zum Glück nicht der Fall. Aber wenn es um die fortgeschrittenen Technologien geht, dann ist ja Russland wirklich hinterher und jetzt immer noch weiter entfernt von den entwickelten Industrieländern.
Und es geht ja nicht nur um die technische Entwicklung, es geht auch um die Akzeptanz der Bevölkerung.
Das auch, genau. Und die russische Bevölkerung ist tatsächlich daran gewöhnt, sehr verschiedene Optionen zu haben, was zu nutzen, wenn es um sozialen Medien angeht, sei es Facebook, Kontakte oder TikTok. Also da ist alles verfügbar in Russland. Aber auch von verschiedenen Zahlungssystemen, Suchmaschinen wiederum, Betriebssystemen. Da hat der russische Nutzer tatsächlich eine große Auswahl und ist daran gewöhnt, tatsächlich die beste Qualität selber auszusuchen, das nicht dem Staat zu überlassen.
Über Russlands Medienzensur und Wunsch und Wirklichkeit in Sachen Internet habe ich vor der Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Aleona Epifanova gesprochen.